ARD Sounds.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host von unserem Podcast Die Paartherapie. Wir haben heute eine Sonderfolge. Mit am Start ist natürlich auch unser Paartherapeut Erik Hegmann. Hallo Erik.
Hallo Maria.
Und bevor wir jetzt in die Sonderfolge einsteigen, ihr kennt das ja von uns, wir haben ja immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Und heute möchten wir gerne gleich mal am Anfang unserer Folge auf einen Podcast hinweisen. Und das ist Lisas Paarshit mit Lisa Ortgies. Denn Lisa ist uns jetzt hier nochmal zugeschaltet. Hallo Lisa.
Hallo Maria, hallo Erik.
Hallo Lisa, grüße dich.
Ja, schön, dass du die Zeit für uns genommen hast. Lisa, vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, dein Podcast, worum geht's genau?
Es geht um das ganze Paket Liebe, Trennung, Beziehung. Wir sind vor allen Dingen für, sag ich mal, ein bisschen ältere Frauen auch da, die so die ersten Umbrüche und Trennungen und Krisen hinter sich haben. Ne? Also wie komme ich da durch, wie bleibe ich in der Beziehung, in Langzeitbeziehung auch, wie komme ich da raus, wie starte ich einen Neuanfang? So mal ganz grob, mit allen Untiefen, in allen Richtungen.
Und das hat natürlich einen Grund, dass wir gesagt haben, wir hätten dich heute in dieser Folge einmal gerne mit dabei. Denn Erik war auch in deinem Podcast zu Gast. Ihr beide könnt ja mal erzählen, ich habe schon von euch gehört, es geht um Jugendliebe. Ich hatte das am Rande, gerade 20-jähriges Klassentreffen. Es ist spannend, wenn man so die alten Lieben wieder sieht.
Lisa hatte ein ganz entzückendes, zauberhaftes Paar zu Gast, das berichtet hat über seine Erfahrungen. Die beiden waren sehr angenehm in ihrer Erzählung und dadurch sind auch einige spannende Fragen aufgekommen. Also, was mache ich mit so einer ersten Liebe nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren vielleicht.
Ja, weil tatsächlich, das fand ich auch so cool, das passt schon in einen Trend rein. Es ist ein Phänomen, dass die Leute so, ich sag mal, wenn es ein bisschen vielleicht langweiliger, brüchiger oder die ersten größeren Probleme auftauchen, schon mal gucken, was macht eigentlich meine Jugendliebe? Und vor allen Dingen auch gern auf Facebook, auf Social Media. Und das Phänomen ist sogar Teil einer Studie aus den USA. Lost Love Project hat das. Und über die Wiederentdeckung einer Jugendliebe. So war ich nämlich drauf gekommen, weil ich auch so, ich sag mal, in meiner Gruppe, Peer Group und weiter auch entdeckt habe, dass die Leute gern mal nachschauen, damals die großen Gefühle, die erste große Liebe, was ist eigentlich aus dem oder der geworden? Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich mich vielleicht ein bisschen danach zurücksehne, nach der wilden Person, die ich damals war. Oder nach den intensiven Gefühlen. Oder was würdest du sagen, Erik?
Ich glaube, ganz wichtig ist dieser Gedanke, wie ging es mir damals dabei und wie hat mich das geprägt? Also therapeutisch stelle ich ja häufig die Frage, was hast du aus deiner früheren Beziehung über die Liebe gelernt? Und wir nehmen aus dieser ersten Erfahrung, die ja was ganz Neues, was ganz Überraschendes und vielleicht auch was Überforderndes war, unglaublich viel mit in die nächsten Beziehungen. Und es ist einfach spannend, drauf zu gucken, für mich von außen, was ist da passiert, warum will ich das zurück? Und für die Betroffenen, oder was heißt für die Betroffenen, für diejenigen, die wirklich sich sehnen danach, auch mal herauszufinden, worin liegt eigentlich diese Sehnsucht wirklich begründet? Was ist das, was ich da möchte? Und ich finde die Idee auch ganz wichtig zu sagen, vielleicht will ich mich zurück, wie ich damals war.
Also haben wir eine extra Folge bei Lisas Paarshit. Die gibt es übrigens auch in der Mediathek. Man kann Erik live sehen, uns beide. Und dieses Paar eben auch, das war wirklich bezaubernd. Wir sind bei dem Thema natürlich ruckzuck auch bei Affären dann, ne, die daraus entstehen. Da machst du jetzt eine Folge dazu. Haben wir auch Frauen in Affären und Männer in Affären. Und da war die größte Frage, das finde ich jetzt so interessant, deine Meinung dazu zu hören. Ist das jetzt sozusagen Herrschaftswissen, soll ich das für mich behalten eigentlich, wenn es nicht auf eine Beziehung rausläuft und ich wieder zurückkehren will? Muss ich das unbedingt beichten? Weil meine Beobachtung, nicht nur mit den Experten, mit denen ich gesprochen habe, Expertin, ist, dass das einfach eine Beziehung, die eigentlich funktioniert und auf Zukunft angelegt ist, sprengen kann, ohne dass man es wollte.
Also tatsächlich erlebe ich häufig, dass sowohl der betrogene Partner als auch der betrügende Partner im Nachhinein sagt, hätte ich das besser nicht gesagt, hätte ich es besser nie erfahren.
Ja.
Ist das aber wirklich eine gute Grundlage, darf man in Frage stellen. Warum geht es schief, wenn ich es sage? Und das ist das, was mich therapeutisch viel mehr interessiert. Nämlich, kann ich einen Ort schaffen, in dem eine solche Wahrheit Raum bekommt? Das heißt, gelingt es mir, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner eine Beziehung zu leben, in der wir wirklich über alle Dinge sprechen können, die uns tatsächlich betreffen und beschäftigen, ohne dass ich Angst habe, dass du steil gehst und dieses Gespräch im Prinzip dadurch, ja, zunichte machst. Und wenn ich eine Sache auflösen möchte, die passiert ist, beispielsweise ein One-Night-Stand, eine Affäre, und ich möchte das mit dir auflösen und herausfinden, was ist das, was mir fehlt, was ist das vielleicht, was auch dir fehlt, dann brauche ich ja eine Ehrlichkeit. Und wie stelle ich diese Ehrlichkeit her? Das finde ich viel spannender, als eine Leitfrage zu entwickeln, muss ich das gestehen oder nicht, weil das darf gerne jeder selber entscheiden. Das ist nicht die Aufgabe einer Therapeutin oder von einem Therapeuten, das für jemand anders zu treffen, diese Entscheidung.
Meine Beobachtung ist dann nur, dass ganz viele dann eigentlich das nur loswerden wollen. Weißt, die wollen ihr schlechtes Gewissen loswerden, die wollen eigentlich das hinter sich lassen und platzen damit raus, ohne zu überdenken, was löst das beim anderen aus und was bedeutet das langfristig für die Beziehung. Ich sag mal ganz ehrlich, auch in meinem Dunstkreis, ich habe da einige Beispiele, wo ich dachte, hätte sie es mal lieber nicht erzählt oder eher. Wirklich.
Ja, ich will meine Spannung abbauen, indem ich dir meine Spannung antue. Und dann wundere ich mich, dass du meine Spannung nicht halten kannst, steil gehst und dann eskalieren wir beide. Also das ist einfach eine sehr häufige Reaktion oder eine sehr häufige Dynamik, die dadurch entsteht. Und ich darf mich fragen, ist es mir das eigentlich wert? Also war der Kuss das wert? War es dieser One-Night-Stand, diese 10 Minuten wert? Ich darf das abwägen. Mhm. Ich glaube, wir dürfen auch Geheimnisse haben. Wir dürfen auch ein eigenes Leben haben, auch in einer Beziehung. Wir hatten es vorher, vielleicht haben wir es später auch nachher und wir dürfen es währenddessen haben. Nicht alles muss symbiotisch zusammengefügt sein, denn wenn ich mein Ich verliere im Wir, ich bin mir ziemlich sicher, das fällt mir irgendwann auf die Füße.
Das würde ich alles sofort unterschreiben, das sehe ich genauso. Manchmal muss man einfach die Verantwortung für so ein Geheimnis übernehmen. Absolut.
Und wenn ihr Bock auf dieses Thema noch weiter habt, dann hört auf jeden Fall mal rein in Lisas Parshit, der Podcast in ARD Sounds, die Folge mit Erik auch in der ARD Mediathek. Lisa, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns da nochmal einen Einblick gegeben hast.
Danke dir auch, Lisa. Und wir müssen unbedingt wieder reden und vielleicht nicht nur über Affären. Das glaube ich auch. Es gibt noch so viele spannende andere Themen rund um Beziehungen. Würde mich sehr freuen. Ganz lieben Dank, dass du da warst.
Großartig. Dankeschön.
Danke euch.
Ja, und du hast ja gerade schon mit Lisa über die Affären gesprochen. Und ich würde mal sagen, wir bleiben heute in unserer Sonderfolge beim Thema, denn wir haben uns einen Gast eingeladen, Melanie Mittermeier. Melanie ist Beziehungscoach und Affärenmanagerin. Hallo Melanie.
Hi, ich freue mich sehr und bei uns in Bayern sagt man Servus.
Ja, Servus.
Statt Moin.
Wir machen
Servus, Melanie.
Melanie, ich finde das ja sehr, sehr spannend, alleine schon deinen Titel Affärenmanagerin. Liebe ich ja irgendwie alles daran. Kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben in deine Arbeit? Was machst du genau?
Ja, also tatsächlich werde ich oft in Interviews gefragt, ob ich Affären manage, also die Affären vertusche oder besorge oder irgend sowas. Das mache ich natürlich nicht. Ich manage alles danach, also wenn die Affäre aufgeflogen ist oder auch noch kurz davor, wenn jemand sagt, oh Gott, ich weiß nicht, was soll ich machen, Langzeitbeziehung oder Affäre, für wen soll ich mich entscheiden? So, also ich helfe bei allen Problemen, die rund um das Thema Affäre, Untreue an ein Paar oder auch die Einzelpersonen zukommen. So.
Also du kommst ins Spiel sozusagen, ich sag's mal in Anführungszeichen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Genau, also ich helfe beim Aufräumen des Sterbenhaufens sozusagen. Ja, ja. Genau.
Also alle, die uns zuhören, ihr habt es gemerkt, in dieser Folge wird es heute um Betrug, um Affären gehen. Erik, wenn du das jetzt mal so aus deiner Erfahrung, aus der Praxis uns mal erzählen kannst, wie oft ist es bei dir Thema? Wie oft kommen Paare mit diesen Themen zu dir?
Also als Anlass kommen schon ein paar Paare zu mir, aber da ich nicht so spezialisiert bin auf diesen Bereich, wie das Melanie ist, sind das vielleicht von 10 Paaren 2 bis 3 ungefähr.
Ach krass.
Das erstaunt dich, Melanie, dass es so wenig
sind? Ja, total, weil bei mir sind es 9, aber klar, ich bin darauf spezialisiert. Bei mir ist es vielleicht 1 von 10 oder vielleicht 1 sogar von 20, was nichts mit einer Affäre zu tun hat.
Kommen zu dir immer Paare oder sind das auch Einzelpersonen? Wie arbeitest du da mit den Leuten?
Also ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Konstellationen, also Einzelpersonen, Paare. Ich habe ein Membership, das ist eine Plattform, wo es auch im Gruppenkontext stattfindet, die Arbeit sozusagen. Da melden sich auch manchmal die Leute alleine, manche heimlich an, wo der Partner oder die Partnerin gar nichts weiß. Oder eben auch als Paar zusammen über die Plattform, und im Coaching ist es ja, würde ich sagen, ausgewogen, einzeln oder Paare.
Bei uns ist es natürlich bei unserem Podcast auch so, dass sich viele Paare mit diesen Themen bewerben. Erik, du erinnerst dich vielleicht auch noch an ein Beispiel, Michelle und Alexander. Da war der Betrug noch relativ frisch, das war erst ein paar Monate her und da hat man irgendwie so in jedem Satz, in jedem Wort so diesen krassen Schmerz gespürt. Da hast du damals gesagt, da war es vielleicht sogar noch ein bisschen zu früh für die Paartherapie. Was würdet ihr so sagen, wann soll ich zu euch kommen? Wann soll ich mir Hilfe holen?
Ich glaube, Melanie arbeitet genau wie ich hier mit Input von Esther Perel, die das ja ganz schön in drei Phasen unterteilt hat. Da ist zuerst diese Schockphase und über die haben wir jetzt gerade gesprochen. Es geht erstmal darum, Raum für dieses Leid, für den Schmerz, für die Veränderung zu schaffen, um dann eine Stabilisierung herzustellen. Es geht noch nicht darum, Entscheidungen zu treffen, sondern maximal vielleicht um das ein oder andere kleine Experiment. Und es kann sein, dass es in der Phase, in der gerade meine Welt zertrümmert wurde, ich noch nicht in der Lage bin, jetzt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und das ist aber das, was viele Paare in so einem Moment sich wünschen, dass ihnen jetzt jemand hilft, eine Entscheidung zu treffen, die dann für den Rest ihres Lebens gültig sein könnte. Das ist aber viel zu früh.
Also bei mir ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, wann Menschen googeln und mich finden. Ich habe tatsächlich auch schon Paare begleitet, während ein Partner dem anderen die Affäre gestehen wollte, also wo der Mann gesagt hat, er will mich dabei haben, was super anspruchsvoll ist, weil die Emotionen wirklich sehr krass und sehr hoch sind in so einem Moment. Ich sage, mir ist es tatsächlich auch aus meiner Arbeit her lieber, wenn die Menschen schon Gespräche geführt haben, wenn sie sich schon ein Stück weit auseinandergesetzt haben mit dem Thema, wenn die Schockphase, wie der Erik auch gerade gesagt hat, schon ein Stück weit hinter ihnen liegt, weil dann halt viel mehr Großhirn wieder am Start ist, wo man einfach wieder mehr auch langfristiger denken und arbeiten kann mit den Leuten und nicht so nur kurzfristig jetzt gerade das Feuer löschen. Weil das habe ich auch viel, wenn sie relativ früh zu mir kommen, dass ich einfach erstmal nur dabei bin, emotionales Feuer zu löschen, zu gucken, wie kriegen die wieder Boden unter den Füßen. Aber eine Entscheidung ist definitiv viel zu früh in so einer Phase.
Ja, ich kenne das irgendwie so aus meinem eigenen Umfeld tatsächlich. Also ich habe auch eine Freundin, die betrogen wurde. Und klar, ne, möchte man für die Person da sein und die kommt ja auch und möchte mit einem reden. Und ja, ich sag mal, so in meinem Fall, man neigt ja dann auch irgendwie ganz gerne mal dazu, dann so kluge Ratschläge zu geben. Und das ist ja so meine Frage, gibt es da Ratschläge, die man geben kann? Oder kann es halt auch sein, dass so Außenstehende, Familie, Freunde, ne, die einfach auch gerne ihren Senf dazugeben, da auch ein bisschen was kaputt machen können?
Also da kann sehr viel kaputt gemacht werden. Und erlebe ich auch immer wieder, dass die Leute dann zu mir sagen, Gott, ich wünschte mir, ich hätte es nicht kommuniziert, ich hätte nicht meine Freunde eingeweiht. Es kann wirklich total hilfreich sein, dass man aufgefangen wird. Und es kann aber auch total böse enden, wenn Freunde dann anfangen, sich auf eine Seite zu schlagen, die Person zu verurteilen, egal ob es die ist, die verzeihen möchte oder die quasi Täterrolle bekommt und so. Also das ist für manche Menschen dann hinten raus so viel schwerer, die Affäre zu verarbeiten, vor allen Dingen, wenn sie zusammenbleiben wollen, wenn sie mit ihren Freunden vorher gesprochen haben oder Menschen involviert haben, die vielleicht selber mit dem Thema einen Schmerz haben, die selber da irgendwo getriggert werden und dann irgendwelche Ratschläge verteilen, die dann tatsächlich Schläge sein können.
Erik, wie ist da deine Erfahrung aus der Praxis, wenn du mit Paaren zusammenarbeitest? Hast du dann auch manchmal, dass du dir denkst, ja, das ist eine Klasse, dass du mit deiner Freundin gesprochen hast und jetzt hier so ein bisschen unseren kleinen Erfolg, den wir schon hatten, vielleicht kaputt gemacht hast. Erlebst du das?
Das beschreibst du gerade sehr gut und ich erlebe das häufig auch tatsächlich mit Familienmitgliedern. Und da nehme ich jetzt mal die eigenen Kinder nicht aus. Das heißt, da gibt es durchaus Arbeitsprozesse mit Partnern, die sehr schwierig waren, die schmerzhaft waren. Und dann kommt ein Einfluss, dass Kinder sagen, du musst dich jetzt trennen. Heute ist es so geworden, dass der Druck von außen, du musst dich jetzt trennen, so groß geworden ist, dass vielen Paaren der Mut genommen wird, es nochmal zu versuchen. Oder das Commitment schwerfällt, in diesen Veränderungsprozess reinzugehen. Dabei, großes Wort, ist eine Affäre und auch ein Seitensprung immer eine Chance, auf etwas zu gucken.
Erik kennt das von mir schon. Ich frage zwischendurch immer gerne nach Tipps, nach Learnings. Er liebt es. Kann ich schon mal spoilern, also nicht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch beide jetzt fragen, würdet ihr dann eher raten, es nicht zu erzählen?
Da gibt's halt kein so machst du es richtig und so machst du es falsch. Sondern wenn man eben jemanden hat, der verständnisvoll ist, offen ist, einen gut auffangen kann, kann es total super sein, es zu erzählen. Wenn aber die Person sehr engstirnig ist oder eben schnell mit eigenen Ratschlägen und einer eigenen Agenda um die Ecke kommt, ist es halt doof. So, deswegen ist es halt, letzten Endes würde ich meinen Leuten immer raten, überleg dir gut, wie ist die Person denn generell aufgestellt. Also man hat ja doch öfter schon mal irgendwie im Freundeskreis über das Thema Fremdgehen gesprochen. Hm. Da würde ich jetzt nicht unbedingt mein Herz ausschütten bei der Person, die am meisten gelästert oder gewettert hat. Also da ein bisschen in aller Ruhe überlegen und vielleicht auch die ersten Emotionen tatsächlich auch bei sich zu behalten oder in der Paarbeziehung zu behalten und nicht sofort alles irgendwo auskippen, weil auch dort ist dann der Schmerz so groß und alle wollen dann diesen Schmerz verhindern oder so und kommen dann eben mit so vorschnellen Ratschlägen um die Ecke. Deswegen, ich würde es ein bisschen sacken lassen und erstmal innerhalb der Paarbeziehung besprechen, dass zumindest schon mal so eine Idee ist, will ich hier oder könnten wir noch weitermachen oder könnten wir nicht und dann eventuell erst nach draußen gehen, wenn überhaupt.
Es gibt ja auch irgendwie immer sehr viele, ja, ich sag mal, Klischees so rund um das Thema Betrug, Affären. Eins davon, der Betrug hätte nicht stattgefunden, wenn die Beziehung intakt gewesen wäre. Was macht das mit euch, wenn ihr das hört? Also stimmt das oder welche Gründe habt ihr so aus euren Erfahrungen gehört, die dazu beigetragen haben? Ist es wirklich, meine Beziehung läuft nicht mehr oder was steckt da noch alles dahinter?
Mein erster Impuls, ich verdrehe da immer die Augen, weil das ist halt so ein klassischer Mythos. Es ist, Fremdgehen hat nicht immer mit der Beziehung zu tun. Häufig schon, ja. Klar gibt es Dinge, die in der Beziehung nicht gut gelaufen sind, die gefehlt haben. Aber ganz ehrlich, es fehlt eben immer irgendwas im Leben. Es gibt niemanden, der alles im Leben hat, was er will. So, aber tatsächlich kann es sehr viel mit einem eigenen Thema zu tun haben. Ich hatte einen Kunden, der hat seine Firma verkauft und war dann nur noch Geschäftsführer sozusagen und nicht mehr Boss. Und hat über diesen Identitätswechsel ist er nicht hinweggekommen und hat dann eine Affäre angefangen, um sich abzulenken. Und die Ehe war völlig in Ordnung. Also es gibt so viele eigene Themen, die Menschen haben oder auch schlicht Gelegenheit. Es kann auch passieren, dass man sich verliebt, wenn man in einer guten Beziehung ist. Hm. Auch das, weil das Gehirn das kann und dann kommt jemand, es gibt ja auch mehrere tolle Menschen auf diesem Planeten und nicht nur eine Person. Und nur weil man jetzt mit einer Person glücklich ist und zusammen ist, heißt es nicht, dass das Gehirn sagt, oh, ich will jetzt niemand anders mehr oder ich sehe niemand anders mehr. Also das ist ein Mythos, dass es nur in kaputten Beziehungen passiert.
Das ist auch deine Erfahrung, Erik. Du hast einmal Danke gesagt, als Melanie es erzählte.
Ja, ich freue mich darüber, weil das räumt so schön auf mit diesem Problem, das ja auch durch die Affäre für die betrogene Person hinzukommt. Nämlich, was habe ich noch falsch gemacht?
Ja.
Das ist ja nochmal eine Verstärkung des Drucks, den ich dann selber verspüre. Jetzt wurde ich betrogen, mein Bild, meine Illusion vielleicht auch, meine Hoffnung auf ein bestimmtes Leben ist jetzt gerade zersprungen und jetzt soll ich auch noch schuld selber daran sein. Und das finde ich so schwierig, weil nach meiner Erfahrung auch die meisten Partner, die einen Seitensprung oder eine Affäre gemacht haben, erzählen auf die Frage, was hat es dir bedeutet? Immer, ich fühlte mich autonom, ich fühlte mich selbstbestimmt, ich habe wieder mich gespürt. Das war großartig, weil ich mich für etwas entschieden habe, was ich mich vorher nicht getraut habe. All solche Sachen. Und da hört man schon, das hat mit der Partnerin oder mit dem Partner überhaupt nichts zu tun.
Und darf ich da noch was dazu sagen?
Unbedingt.
Weil ich würde tatsächlich noch nicht mal sagen, dass die betrogene Person in der Prioritätenliste nach unten gerutscht ist. Sondern oftmals ist tatsächlich auch die lieben sich total und die Person, die fremdgegangen ist, findet es auch nicht immer nur großartig, sondern schämt sich auch, hat Schuldgefühle, ist da irgendwo reingestolpert, weil halt da Gefühle waren. Es wird ja oft gesagt, Fremdgehen ist so eine bewusste Entscheidung, aber ich erlebe das so viel anders, dass das oftmals ein, ich stolper da wirklich rein und die Gefühle werden immer stärker und immer intensiver oder die Person baggert so lange an mich hin, bis ich irgendwann halt Ja gesagt habe oder sowas, weil es sich halt auch gut anfühlt. Aber das heißt nicht, dass die andere Person nicht mehr die Prio war. Das heißt nur, dass diese Emotionen so stark waren, dass die Prioritäten halt nicht mehr in der Form, wie soll ich sagen, kognitiv bewusst hochgehalten werden konnten, sondern dann in dem Moment die Emotionen einfach Gas gegeben haben.
Und das ist ja auch etwas, was wir hier im Podcast schon ein paar Mal erlebt haben, dass die Paare, die zu uns gekommen sind, wo es einen Betrugsfall gab, die ganz oft sagen, also die Personen, die betrogen haben, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Ich hätte nie im Leben von mir gedacht, dass ich so eine Person bin, die so etwas tut. Also dass auch der Schock über sich selber auf der anderen Seite ja auch total da ist.
Toll, absolut.
Also ich glaube auch, dass es ganz häufig so ist, dass die Person, die betrogen hat, eine Person ist, die sich das niemals hätte von sich selbst vorstellen können. Mhm. Häufig sind das auch Menschen, die vielleicht sogar im Elternhaus oder mit Bezugspersonen bestimmte untreue Erfahrungen gemacht haben und gesagt haben, so werde ich garantiert nicht. Und dann passiert ihnen das. Da ist die Frage eben auch wirklich berechtigt, was hat es dir bedeutet, um das zu verstehen? Und das kann ich nicht in der Schockphase, wo ich das natürlich erstmal persönlich nehme, was da passiert ist, weil du hast jetzt gerade meine heile Welt zerstört. Also da kann ich mich nicht drauf konzentrieren, dass dir das auch noch gut getan hat. Dabei wäre das später dann ja eine ganz wichtige Frage, die man natürlich dann auch erstmal die Antwort hören muss. Was hat dir eigentlich gut getan daran? Nur so verstehe ich, wie du dazu gekommen bist.
Und das ist ja für beide Seiten so schwer. Für die eine Seite, das ja trotzdem zu hören und zu ertragen. Und die andere Seite, die sich ja vermutlich aber auch trotzdem schämt dafür, was sie getan hat, da dann offene Worte zu finden und ehrliche Worte.
Also ich versuche halt zuerst, dass jeder sich selber erstmal versteht. Weil das ja ganz oft so ist, dass auch die fremdgehende Person sagt, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe. Weil Menschen sich selber nicht spüren, weil Menschen sich selber nicht reflektiert bekommen. Es lernt ja keiner in der Schule, dass wir wirklich sagen, okay, warum hast du jetzt eigentlich getan, was du getan hast? Sondern es wird ja eher nur bestraft, so du hast jetzt irgendwie was Blödes gemacht, jetzt kriegst du eine Strafe. Aber keiner fragt ja nach, was genau hat dich denn da getrieben und was waren die Gedanken, die dazu geführt haben, dass du getan hast, was du getan hast. So, also mir hilft es immer, wenn ich mit meinen Paaren arbeite, erstmal bei jeder Person selber herauszufinden, okay, was sind die Gedanken, was sind die Bewertungen, warum fühlen sie sich so, wie sie sich fühlen? Ich schaue natürlich auch immer auf die Beziehungsdynamik, auch was ist vorher gewesen, so wie ist es jetzt gerade, wie sind beide auch in der Lage, Emotionen zu fühlen. Manche Menschen gehen fremd, weil sie eine Spannung nicht aushalten, aber genauso geht es den Betrogenen, die fühlen sich so beschissen, weil sie diese Gefühle nicht aushalten können. Vielleicht ein Selbstwertthema oder was auch, muss nichts mit der Affäre zu tun haben, kann auch irgendein alter Kindheitsscheiß sein. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal herauszufinden, wo stehst du, was denkst du, wie geht's dir innen drin und wie geht's dir innen drin, um dann auch zu gucken, gibt es da noch viel genug Überschneidung, um die Beziehung halt weiterzuführen gemeinsam.
Was ich mich auch gefragt habe, es gibt ja auch so verschiedene Umstände, unter denen Affären, ich sag jetzt einfach mal, auffliegen können. Melanie, du hast es vorhin schon erzählt, teilweise nehmen auch Leute dich damit zur Seite und lassen sich da von dir helfen. Was ist so der Unterschied, auch für den, der das dann aushalten muss, für den Betrogenen, wenn es mir gesagt wird, du pass auf, ich habe einen Fehler gemacht, oder ich es auf der anderen Seite vielleicht einfach durch einen dummen Zufall rausfinde. Was macht das mit mir dann?
Ich erlebe, dass die Menschen erstmal immer in die Hätte-Hätte-Schleife kommen. Also egal, was passiert ist, ob es die Person gesagt hat oder ob es die Person, ob es irgendwie rausgekommen ist oder man selber es rausgefunden hat oder wie auch immer. Oft sagen die Leute dann, oh, ich wünschte mir, es wäre anders gewesen. Mhm. Ich wünschte, er oder sie hätte es mir erzählt. Ich wünschte, er oder sie hätte es mir nicht erzählt. Mhm. Also das Gehirn macht immer ein, wenn es anders gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Die meisten sagen sehr wohl, dass ein dieses, ich habe viele Monate nachgefragt, ich wurde immer belogen, er oder sie hat es immer abgestritten, dass das dann schlimmer ist, als wenn die Person halt zugegeben hätte, ja stimmt, ich habe eine Affäre. Nur das Problem ist, dass halt diese Person, die gerade in einer Affäre steckt, die selber gerade nicht weiß, wo ist unten und oben, was mache ich hier eigentlich und wozu ist es gut oder schlecht oder keine Ahnung. Und dann kommt die andere Person und konfrontiert mit, oh, hast du vielleicht was mit jemand anders? Die Person ist noch nicht so weit, um für sich selber da klar zu haben, ich lege das jetzt offen. Und deswegen ist für mich oder das, was ich auch versuche, den Paaren zu verklickern, egal wie es rausgekommen ist. Es ist jetzt so, wie es ist. Und daraus macht ihr das Beste, anstatt zu sagen, es hätte anders rauskommen sollen, weil keiner hat eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen und das zu ändern. Und zu sagen, deswegen ist es schlimmer, macht halt den Schmerz nicht weniger.
Erik, kannst du da was auch aus deiner Perspektive sagen? Also erlebst du, dass der Schmerz irgendwie ein anderer ist, ob es mir gebeichtet wurde oder ob ich es rausgefunden habe?
Ich erlebe das schon tatsächlich, dass das ein Thema ist, aber genau aus dem Grund, den Melanie so wunderbar beschreibt. Es geht darum, mit der eigenen Spannung jetzt umzugehen. Und das Gehirn sagt dann, ach, das wäre leichter gewesen, wenn. Und dieser Gedanke hilft nicht. Also das ist das alte Grübeln, hat noch nie etwas verändert. Mein Gehirn versucht jetzt herauszufinden, wie wäre es besser gewesen, um mich in Zukunft davor zu schützen? Es wäre viel interessanter, jetzt, und so mache ich das beispielsweise in der Anteilearbeit bei den Partnern einzeln herauszufinden, wovor wollte dich denn jetzt dein beschützender Anteil eigentlich bewahren, dass du es nicht gesagt hast? Und was kommt dann raus? Das ist vielleicht manchmal schwierig anzuhören, aber ich wollte, oder dieser Anteil wollte, unsere Ehe schützen. Der wollte das schützen, was wir haben. Und ich habe nur das verraten, was ich verraten musste, weil ich Angst hatte, dass das uns alles zerbricht. Die andere Person reagiert darauf häufig erstmal mit, naja, du hast dich vor allem vor meiner Reaktion schützen wollen und vor deiner Scham. Ja, auch das. Und das stimmt, auch das war mit dabei. Aber der Schutz vor der Beziehung und der Ehe häufig eben auch, weil sonst wäre diese Person bei der Affäre geblieben und nicht zurückgekehrt.
Und wenn die Person, also tatsächlich, wenn der Person, der Partner oder die Partnerin nicht am Herzen liegen würde, dann ist ja so viel leichter zu sagen, ja, ich habe eine Affäre. Klar, oder lass es. Aber es liegt einem ja der andere am Herzen. Also ich erlebe niemanden, der morgens aufsteht und sagt, ich habe jetzt eine Affäre, um meinen Partner oder meine Partnerin zu verletzen. Sondern die haben Affären, weil sie eigene Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle, was auch immer, eben auch nicht reguliert bekommen. Aber niemand gegen den Partner. Und das ist auch wichtig, das rauszuarbeiten, anstatt nur vorzuverurteilen.
Ich glaube, so eine kleine Grundsatzdiskussion ist ja auch, wir gehen mal davon aus, es hat, keine Ahnung, vielleicht einen einmaligen Ausrutscher gegeben, eine kurze Affäre, die nichts bedeutet hat. Wie seid ihr da beide verteilt? Team auf jeden Fall gestehen oder aushalten, das schlechte Gewissen und vielleicht auch mal nichts sagen? Was sagt ihr dazu?
Also in einer idealen Welt haben beide Partner so viel Vertrauen ineinander, dass ich mich trauen kann, über alles zu reden, was mir passiert ist, was mir wichtig ist. Das ist die ideale Welt. Und dann würde ich auch nach einem One-Night-Stand, nach einer Gelegenheit, nach einem Seitensprung kommen und sagen, das und das ist passiert und ich würde gerne darüber mit dir sprechen, weil mich beschäftigt das. Jetzt ist die Welt aber nicht so unbedingt, weil vielleicht ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, wenn ich auch nur sage, ich finde eine andere Person attraktiv, dann bist du schon unter der Decke, dann werde ich sowas nicht sagen. Gleichzeitig habe ich vielleicht das auch gar nicht mit dir erlebt, sondern in früheren Beziehungen und habe mir das nur gemerkt und traue mich deswegen trotzdem nicht, dir das zu sagen. Also es gibt viele Gründe, warum es möglicherweise keine gute Idee wäre, ehrlich zu sein. Vor allem, wenn es nur darum geht, mein eigenes Gewissen zu erleichtern. Am schönsten ist aber, tatsächlich so etwas zu nehmen und diesen Zustand, ich sag mal, der idealen Welt, was eigentlich nur bedeutet, ich habe eine Verbindung trotz aller unserer Unterschiede hinweg, den zu erreichen. Das heißt, eine Art Gesprächskultur, Verbindungsdynamik herzustellen mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, wo wir wirklich über alles reden können. Ja, das wird anstrengend werden für beide. Ich werde da viel hören, was ich nicht hören möchte. Aber wir können nicht auf der einen Seite sagen, sprich über deine Gefühle, sag mir alles, was dich beschäftigt, um gleichzeitig ja das einzuschränken und zu sagen, aber nur das, womit ich zurechtkomme. Das ist keine Einbahnstraße.
Melanie, dein Titel, wir haben es eingangs gesagt, Affärenmanagerin. Ich habe eine Vermutung, wie du das siehst. Seitensprung gestehen, ja oder nein?
Also ich würde tatsächlich grundsätzlich erstmal den Gedanken challengen, dass die ideale Welt ist, in der wir über alles reden. Also auch da könnte man ja schon drüber nachdenken, ob die ideale Welt so aussieht, dass jeder für sich selber auch so ein Stück weit entscheiden kann, was möchte ich mit meinem Partner teilen und was nicht. Weil es wird so dargestellt, als müssten Paare immer über alles reden. Es ist schön, wenn etwas mich beschäftigt und ich kann es mit meinem Partner besprechen. Das ist mega. Vor allen Dingen auch, wenn der mir dann nicht gleich einen Schädel abreißt, wenn es mir unangenehm wird. Die Frage ist aber, ob wir wirklich alles immer auf den Tisch bringen müssen. Also vor allen Dingen nur, weil es jetzt Sexualität ist. Wenn ich jetzt sage, ich lasse ein Kaugummi mitgehen irgendwo oder ich klaue Büromaterial in der Firma, dann würde niemand sagen, oh, du musst aber mit deinem Partner über sowas sprechen können. Muss man nicht. Aber wenn es dann um Sex geht, dann wird es eben so gehypt, dass man das irgendwie besprechen würde müssen. Vor allen Dingen, du hast ja eingangs so aufgemacht, es bedeutet jemandem vielleicht auch gar nichts, es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Keine Ahnung, ein besoffener Knutscher auf einer Party. Also wenn ich aufs Oktoberfest gehe, dann muss ich nicht meinem Mann alles erzählen, was ich auf dem Oktoberfest getan habe. So. Und auch das würde ich mal überlegen, ob es auch fein ist, eben, dass man Dinge für sich behält, dass man Geheimnisse hat, dass man auch nicht alles mit dem Partner teilen muss. Aber ja, ich bin voll bei Erik natürlich dieses, wenn ich schon gar nicht den Raum für Ehrlichkeit schaffen kann, weil ich gar nicht in der Lage bin, es auszuhalten und dann aber Ehrlichkeit verlange, wird's halt schwierig.
Wenn ich jetzt den Verdacht habe, da könnte irgendwie was im Busch sein. Einige neigen ja dann, ich sag mal, so ein bisschen zur Recherche in solchen Fällen. Zum Beispiel im Handy des Partners. Was haltet ihr davon? Oder habe ich dann den Vertrauensbruch auf der einen und auf der anderen Seite?
Weil für mich ist es tatsächlich so, es ist halt zutiefst menschlich. Also wenn das Gehirn sagt, da gibt's ein Problem, ich weiß nicht, was da los ist und so weiter, der hängt immer am Handy oder sie, dann ist es zutiefst menschlich, dass die Person bei der nächsten Gelegenheit das Handy nimmt. Ich sehe halt auch Fremdgehen nicht so wahnsinnig überdramatisch, dass es das Schlimmste ist, was man tun kann und so ein Vertrauensbruch und so. Ich sehe das schon nicht so dramatisch, ich sehe das andere auch nicht so dramatisch. Ich persönlich halte viel von Privatsphäre. Ich persönlich würde auch Menschen nicht sagen, schau ständig ins Handy deines Partners, weil es hilft auch niemandem. Also die Sicherheit und die Entspanntheit kommt dadurch nicht. So, also eher wieder Spannungen aushalten lernen, wieder bei sich zu bleiben, Gefühle eben auch mal, ich meine, wenn ich abnehmen will, muss ich auch lernen, nicht an den Kühlschrank zu gehen, wenn ich was essen will. Und wenn ich irgendwie Angst habe, mein Partner könnte fremdgehen, klar, dann kann ich auch aushalten lernen, nicht ins Handy zu gucken. Ich habe ja alles schon erlebt mit GPS-Tracker im Auto, Überwachungskameras in der Wohnung, Aufnahmegerät im Schlafzimmer. Also ich habe schon alles an Überwachungsmethoden mitbekommen, was Menschen in einer Partnerschaft gegenseitig tun. Davon halte ich nicht viel, weil das halt nie zu Vertrauen führt. Also Vertrauen hat nichts mit Kontrolle zu tun. Nur ich sehe es nicht so wahnsinnig überdramatisch, weil es ist halt zumindest oft eine logische Schlussfolgerung aus dem, wenn der andere lügt und die Affäre nicht zugibt und so. Und der Partner findet dann irgendwie die Hinweise und sagt, oh, jetzt habe ich endlich Gewissheit, jetzt weiß ich endlich, was los ist. Also manchmal ist es auch gut, wenn es so auffliegt.
Erik, ich erinnere mich da noch ganz aus unseren Anfängen von unserem Podcast mal an einen Satz von dir zum Thema ins Handy schauen. Das Handy ist heutzutage sowas Privates wie ein Tagebuch. Wie siehst du es, wenn da jemand reinschaut?
Ich finde das tatsächlich sehr schwierig. Da nehme ich jetzt auch mein persönliches Autonomiebedürfnis nicht raus, das da in diese Bewertung mit einspielt. Ich finde das wirklich sowohl ein Vertrauensbruch auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Und ich gehe da tatsächlich nochmal einen Schritt zurück. Ich brauche eine Dynamik im Paar, wo ich auf dem Sofa sitzen kann und über meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Fantasien, was unterschiedliche Dinge sind, by the way, ne? Also Bedürfnis und Fantasie, ganz unterschiedliche Sachen, reden können. Ich muss darüber reden können. Und dazu gehört auch zu sagen, die Schauspielerin, die wir gerade sehen, in dieser Sexszene, die finde ich wirklich sexy. Da merke ich, wie bei mir was passiert. Und ich muss darüber reden dürfen. Wenn ich das nicht kann, werde ich nicht ehrlich sein können. Ich bin kein Freund von bedingungsloser Ehrlichkeit, finde ich schwierig. Man muss nicht über alles reden. Nur, wenn ich Dinge verheimliche oder erlebe, also mein Nervensystem erlebt, ich kann darüber nicht reden, dann wird die andere Person immer mehr zu einer Bedrohung werden für mein Nervensystem. Und ich muss trainieren, dass das, weswegen wir mal zusammengekommen sind, nämlich, dass ich erlebe, dass mein Nervensystem mich beruhigt, wenn ich bei dir bin, dann muss ich da wieder dahin kommen. Und das auch in Momenten, in denen ich erstmal viel Spannung erlebe. Das heißt, für mich ist das tatsächlich auch ein therapeutischer Prozess, hier reinzugehen und zu sagen, ja, fangt an, über Dinge zu reden. Und dann wird die Idee, in dein Handy zu gucken, mir gar nicht kommen, weil ich weiß, dass das, was dir wichtig ist, du sowieso von dir aus mir erzählen wirst.
Wir hatten auch schon darüber gesprochen im Podcast, dass wir auch verschiedene Arten von Affären haben. Also ein Paar kam zu uns, da ist sie eine emotionale Affäre mit einem Kollegen eingegangen. Da ist körperlich nie was passiert. Trotzdem war das für den Partner wahnsinnig schmerzhaft. Wie unterscheiden sich da auch vielleicht die emotionalen und die körperlichen Affären? Also was sind da so eure Erfahrungen? Was macht es mit einem selber und mit dem Partner? Ob ich da jetzt eine emotionale oder eine körperliche Beziehung oder eine rein emotionale Beziehung ohne Körperlichkeit eingehe?
Also bei den meisten ist es so, sobald es wirklich auch zum körperlichen ausgelebt sein kommt, das ist der Worst Case. Wenngleich auch emotionale Affären für viele sehr schmerzhaft sind. Ich hatte tatsächlich auch mal ein paar, da hat der Partner einen Kuss-Smiley an eine Arbeitskollegin verschickt. Und das war tatsächlich der Auslöser für monatelange Streitigkeiten, Misstrauen und am Ende auch die Trennung. So, also das kann wirklich eine ganz kleine Kleinigkeit zu einem riesen Elefanten werden. Eine emotionale Affäre kann für den einen viel schlimmer sein als der körperliche Betrug. Bei den meisten erlebe ich allerdings, sobald es halt wirklich zum Sex gekommen ist, sobald wirklich Sexualität ausgetauscht worden ist, ist es für die meisten am allerschlimmsten.
Was ist deine Erfahrung, Erik?
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Und da würde ich gerne Melanie was fragen. Also wie geht's dir, wenn du beispielsweise ein Paar hast, da geht es um ein Smiley, ein Kuss-Smiley. So wie ich dich erlebe, hast du dazu ja persönlich eine Haltung, wie du das bewertest oder priorisierst. Wie gehst du dann damit um, wenn du diesen Schmerz erlebst, der ja riesengroß ist, der schwer nachzuvollziehen ist, für dich vielleicht als Coachin, für mich manchmal auch als Therapeut, wo ich mir denke, ernsthaft, das ist jetzt der Auslöser. Dafür sitzt ihr in dieser Krise wegen diesem Anlass. Das kann es nicht alles sein. Da muss noch mehr dahinter sein. Wie geht's dir damit? Wie gehst du dann damit um?
Also tatsächlich ist mehr dahinter und ich habe auch die betreffende Person in Therapie geschickt, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt vielleicht ein Thema, da gab es, wie du vorher schon angedeutet hast oder gesagt hast, schon untreue Erfahrungen in der Ursprungsfamilie. Also da gab es halt Themen, die da zusammenhingen, die da reingespielt haben, Selbstwertthemen, persönliche Unsicherheit. Ich schaue halt immer erst, warum hat es so eine wahnsinnige Bedeutung? Also was macht die Person in ihrem Kopf? Und dann versuche ich die Bedeutung auszuhebeln über, also ich arbeite ja sehr kognitiv und nicht so sehr emotional therapeutisch. So, wenn ich kognitiv mit den Menschen nicht dahin komme, dass wir das gemeinsam aushebeln können, dann sage ich halt, okay, vielleicht wäre da eine Traumatherapie gut oder ein anderes therapeutisches Verfahren, um da mal hinzukommen, warum ist dieses Nervensystem da so auf Anschlag wegen eben so einer Kleinigkeit, also von außen betrachtet, aber erst mit so verstehen, warum das bei der Person so ist und dann auch zu gucken, wie war das bei der anderen Person, was hat sie sich dabei gedacht und so. Also auch da, als wäre eine Affäre aufgeflogen, einfach wieder beide zu beleuchten. Aber in dem Fall war es halt so, dass die Person das halt nicht annehmen konnte und nicht darüber hinaus wachsen konnte.
Würdet ihr sagen, so eine Affäre kann nicht nur unbedingt eine Beziehung zerstören, sondern kann vielleicht sogar auch stärken? Kann man da stärker rausgehen? Und wenn das möglich ist, und ich gehe mal davon aus, dass ihr beide Ja sagen werdet, wie kriege ich es hin?
Also natürlich, absolut. Ich habe Paare, die sagen, oh mein Gott, wir reden tatsächlich jetzt viel offener, viel ehrlicher als vorher. Wir sind nicht mehr so streng mit den Kindern. Wir regen uns nicht mehr auf, ob 5 oder 8 Minuten gelüftet wird. Also das ist das, was...
Und wir haben besseren Paare. Sex.
Und besseren Sex, auch meistens nur temporär, leider. Also wenn dann die Sicherheit wieder einkehrt und so. Also ich weiß halt, dass es dann nach ein paar Monaten und so längerfristig dieser Hype des Sexes auch wieder ein bisschen nachlässt. Aber sie sind feiner mit sich und feiner auch mit dem Sex. Deswegen ist der Sex trotzdem dauerhaft besser, wenn auch nicht die Emotionen so hoch bleiben. Aber das ist tatsächlich möglich. Und das ist auch mein Zielbild, wie ich in die Beratung gehe mit Leuten, wo ich sage, hey, am Ende habt ihr nicht nur für eure Beziehung was Cooles getan, sondern für euer Leben, für eure Persönlichkeit. Die eine betrogene Person ist dann plötzlich kein People-Pleaser mehr und lernt Grenzen zu setzen und so. Also, und das finde ich so wertvoll. Vor allen Dingen, wenn sie mir dann erzählen, dass sie im Freundeskreis viel ausgleichender einwirken, anstatt vorher, wo sie schnell verurteilt haben oder sowas. Hm. Oder wenn sich's auf die Kinder auswirkt und die Kinder viel gechillter großgezogen werden, finde ich das so mega. Also ja, da gibt's so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten. Es ist halt Persönlichkeitsentwicklung. Menschen verändern sich oft nur aus 2 Gründen, große Ziele oder große Schmerzen. Und wenn die Schmerzen so groß sind, dass ich wirklich mal alles, mein Weltbild und alles über den Haufen schmeißen muss, was vielleicht vorher sehr starr und sehr stur war, dann wird es fürs komplette Umfeld sehr viel angenehmer. Wie kommt man dahin? Das ist halt tatsächlich ein Weg, ein Prozess, der geht nicht über Nacht, der dauert eine ganze Weile, sich selber zu hinterfragen, das, was ich glaube, zu wissen, meine Glaubenssätze, auch gesellschaftlich das Thema Affäre, Fremdgehen auch mal zu hinterfragen. Es gibt Kulturen, die gehen ganz anders damit um als jetzt wir in Deutschland, und dann gibt es Kulturen, die sind noch viel engstirniger und strenger. Also auch da, dass das nicht in Stein gemeißelte Wahrheiten sind, sondern dass es tatsächlich oft kulturell gewachsen ist oder so. Was. Und da sich selber zu überarbeiten, also keine Ahnung, ein Software-Update zu machen, sich selber in eine Persönlichkeit zu entwickeln, die entspannter ist, gelassener ist, besser Gefühle fühlen kann, also Spannungen aushalten kann, offenes Ohr hat für den Partner, auch wenn einmal was gesagt wird, was ich nicht so geil finde. Also das ist halt, finde ich, die Bereicherung für dieses Paar. Aber das zu lernen, ist der Prozess, den wir halt wahrscheinlich ja auch, wie es der Erik macht, mit seinen Leuten, wo wir die Leute an die Hand nehmen und da mehr und mehr in ihre eigene Stärke, in ihre eigene Kraft bringen, und dann, was sich dann natürlich auch auf die Paarbeziehung auswirkt.
Erik, wie ist es bei dir? Was erkennst du auch sozusagen an positiven Nebeneffekten, die so eine Affäre haben kann?
Also ich mag ja den Gedanken, dass wir Beziehungen eingehen, um einander positiv zu beeinflussen. Und das bedeutet, dass wir alles, was wir da drin erleben, nutzen können als einen Raum, in dem wir uns ja zu der besseren Persönlichkeit entwickeln können. Wir reagieren ja meistens nicht so, wie wir glauben, dass unser bestes Selbst reagieren würde. Und wir schämen uns vielleicht für unsere Reaktivität. Und genau das zum Anlass zu nehmen und zu sagen, wie würde ich denn lieber agieren? Wer wäre ich denn lieber in so einer Situation? Wie würde ich denn lieber damit umgehen? Ist ja eigentlich eine Menge Potenzial, die es zu nutzen gilt. Und wie kann man das erreichen? Ja, es gibt Interventionen, es gibt Übungen. Ich bin großer Freund davon, nicht eine Entscheidung zu treffen, die für den Rest meines Lebens gilt, sondern lieber zu vereinbaren, wir beide versuchen jetzt mal ein Experiment für die nächsten 4 Wochen oder die nächsten 8 Wochen und wir probieren das aus. Ich probiere das aus mit dem Schwerpunkt XY und du mit deinem Schwerpunkt, und wir versuchen uns gegenseitig, nachdem ich deine individuellen Ziele ja jetzt kenne und du meine, uns gegenseitig beim Erreichen dieser Ziele zu unterstützen. Und dann bin ich bei dem Gedanken, wir beeinflussen uns positiv. Denn das ist ja mit ein Grund, warum wir eine Beziehung eingehen.
Wie ist denn die Realität, die ihr beide da erlebt mit den Paaren, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wie viele, um da mal ein bisschen Statistik auch reinzubringen, würdet ihr sagen, gehen wirklich gestärkt aus so einer Situation raus? Beziehungsweise wie viele Beziehungen überleben einen Seitensprung, einen Betrug, eine Affäre?
Also ich habe da keine validen Zahlen. Es ist vom Gefühl her, ich meine, wenn die Menschen bei mir landen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass sie es schaffen. Weil sonst würden sie bei mir gar nicht landen. Weil ich ja doch mit meinem Podcast und mit dem, wie ich auch nach draußen gehe, ich bin sehr direkt, sehr klar. Ich lasse niemanden in der Opferhaltung. So, das wissen die Menschen schon, bevor sie bei mir aufschlagen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen, sehr hoch. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn beide gemeinsam in die Paarberatung kommen und dann noch ein paar Monate Membership dranhängen, dann schaffen es 80% meiner Paare. Ich kann nicht die alle retten, leider, würde ich immer gern. Ja. Aber tatsächlich gibt es auch Paare, für die ist auch eine Trennung deutlich besser. Also auch das herauszufinden, diese Klarheit zu haben, dass diese Beziehung vielleicht auch nicht mehr das Beste ist für beide, ist, finde ich, auch ein Erfolg. Also das ist für mich nicht immer nur ein Erfolg, die Beziehung zu erhalten, sondern Erfolg ist immer, wenn beide in eine Klarheit kommen, was ist für mich richtig und wie möchte ich weiterleben. Aber ich würde sagen, 80% meiner Paare kriegen das hin und sind tatsächlich, also die meisten davon sind glücklicher, als sie vorher waren.
Ich erlebe es ähnlich. Ich finde es ganz großartig, wie Melanie das gerade formuliert hat, weil die Idee ist eben nicht nur, dass es als Ziel gilt, die Beziehung zu retten, sondern es geht darum herauszufinden, was wollen wir eigentlich tun. Und ja, man darf schon auch sagen, finde ich, Liebe alleine ist es nicht. Also manchmal ist da viel Liebe und die Partner tun einander trotzdem nicht gut. Das darf dann auch mal in solchen Sitzungen herausgearbeitet werden. Ich selber habe schon das Ziel, dass ein Paar aus meinen Intensivsitzungen rausgeht mit dem Gefühl einer Stärkung, einer Motivation, in welche Richtung auch immer.
Vielleicht nochmal aus der Sicht der betrogenen Person. Oft wird uns das ja auch hier im Podcast gespiegelt, sagen die auch von sich, ja, und auch wenn ich irgendwie ganz gut eigentlich damit klarkomme und mich entschieden habe zu bleiben, es kommt aber bei ja der öfteren Gelegenheit schon irgendwie, dass es dann doch nochmal aufs Butterbrot geschmiert wird und irgendwie bei jedem Streit nochmal rausgeholt wird. Wie schaffe ich es dann da vielleicht auch als die betrogene Person davon loszulassen und auch einfach so das Vertrauen wieder zu gewinnen?
Meine Erfahrung ist, dass der wichtigste Aspekt, Vertrauen wieder zu gewinnen, darin liegt, dass die betrogene Person sich nicht alleine fühlt mit den Gedanken, die sie jeden Tag durchmacht. Das heißt, es braucht von dem Partner, der betrogen hat, proaktiv Zuwendung und immer wieder auch eine Frage, wie geht's dir damit? Hast du vor kurzem wieder Emotionen dazu gehabt? Was hast du erlebt? Weil dadurch sich zu trauen, sich dieser Situation zu stellen, tatsächlich Vertrauen entstehen kann. Was auch dazu gehört, ist Ambivalenz zu zeigen und transparent zu machen. Also zu sagen, es gibt einen Anteil in mir, der möchte das und das, und es gibt einen Anteil, der möchte das. Also beispielsweise mein Anteil, der dir helfen möchte, sagt irgendwie, ich muss dich ansprechen, und dann gibt's einen anderen Anteil, der hat so viel Schiss davor, so viel Scham, es fällt mir unglaublich schwer. Alleine das sorgt schon für Vertrauen. Wenn ich weiß, okay, du hast auch zwei Seiten. Es gibt nicht nur die eine Seite, die flüchtet, sondern es gibt auch eine Seite, die würde gerne, aber die ist noch nicht stark genug. Damit kann ich deutlich mehr anfangen und arbeiten am Ende. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um Vertrauen herzustellen. Es ist nicht Kontrolle. Kontrolle ist nicht Vertrauen.
Okay, also ja, es ist auch, da sind wir wieder in der idealen Welt, würde der betrügende oder fremdgehende Partner, Partnerin proaktiv auf die andere Person zugehen. Im echten Leben ist meistens die Scham, das Schuldgefühl, dieses, oh Gott, dann kriege ich wieder eins auf die Mütze, so hoch, dass das die wenigsten tun. Und ich habe sehr viele Kunden, Kundinnen, die tatsächlich den Betrug alleine verarbeiten müssen, weil die andere Person nicht parat steht. Vielleicht im Rahmen der Möglichkeiten noch irgendwie da ist und versucht aufzufangen, aber die Person, die betrogen wurde, die kommt zu mir alleine. Weil der andere sagt, das bringt uns eh nichts, das ist zu teuer, das braucht man nicht oder was auch immer. So, und dann versuche ich die Person so zu stärken, dass sie dieses Vertrauen in sich selber entwickelt. Also ich habe auch viele Konstellationen, wo die eine Person die Affäre nicht aufgeben möchte. Und die andere Person sagt, fuck, was mache ich jetzt damit? So, und da versuche ich dann dieses Thema Vertrauen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und da bin ich auch wieder bei Esther Perel, dieses Second Trust aufzubauen. Also für mich dieses echte Vertrauen anstatt dem Pseudo-Vertrauen, dieses ich weiß, du wirst dich kümmern, ich weiß, du bist für mich da, ich weiß, du machst nichts Blödes. So, sondern tatsächlich dann anders aufzuziehen im Sinne von, okay, ich weiß, du kannst was Blödes machen. Ich gehe erstmal davon aus, dass dir die Beziehung wichtig ist. Ich gehe davon aus, dass du schon weißt, was du für dich willst und was nicht. So, also dieses Vertrauen in den anderen zu stärken, ohne zu idealisieren und ohne so ein Pseudo-Vertrauen aufzubauen, so wenn du alles richtig machst, vertraue ich dir, aber wehe, du machst was falsch, dann nicht, sondern ich vertraue dir, dass du ein Mensch bist. Ich vertraue dir, dass du Dinge machst, die ich nicht cool finde. So, das ist das Erste. Dann das Zweite ist, ich vertraue aber mir, dass ich entscheiden kann, wie ich darauf reagieren möchte. Ich stärke mich selber und das Vertrauen in mich selber, dass egal, was der andere tut, Affäre wieder aufnehmen, Affäre wieder aufhören, offene Beziehung wollen, was auch immer, dass ich trotzdem für mich selber Entscheidungen treffen kann, gehe ich diesen Weg mit, ja oder nein. Und dann ist das Dritte, was ich versuche zu stärken, das Vertrauen ins Leben, dass es schon für irgendwas gut sein wird. Ich werde stärker, ich werde etwas lernen, ich werde irgendwas daraus mitnehmen, auch wenn der andere nicht da ist, weil auch da können wir nicht zwingend, also wir haben halt nicht die Kontrolle darüber, was andere Menschen tun, und deswegen versuche ich immer diese Eigenverantwortung und die Selbstwirksamkeit bei den Leuten so stark, egal an welcher Position sie jetzt stehen, die Selbstwirksamkeit so zu stärken, dass sie auch, wenn der andere wieder was Blödes tut, trotzdem vertrauensvoll durchs Leben gehen können.
Und weil Melanie sagte, ich habe häufig auch mit Paaren zu tun oder mit Kombinationen zu tun, wo einer die Affäre nicht aufgibt. Das passiert bei mir in der Praxis wirklich so gut wie gar nicht. Mhm. Ich finde es aber total interessant. Wie gehst du jetzt mit dieser dritten Person um? Was für eine Rolle spielt die in deiner Praxis, Melanie? Die ist ja irgendwo im Raum.
Ja, also tatsächlich kommt es auch ein Stück weit drauf an. Ich habe tatsächlich sogar manchmal alle drei. in der Beratung. Ich hatte auch schon eine Dreierkonstellation im Membership. Da wird es dann ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich auf einer Plattform begegnen und dann sich gegenseitig ausspielen wollen. Dann war es für mich tatsächlich nicht ganz einfach, das so auszubalancieren, dass ich jeder Person Gehör verschafft habe und trotzdem sie nicht aufeinander losgehen habe lassen. Das ist nicht ganz easy peasy. Ich versuche halt erstmal, die dritte Person ist, wie du sagst, ein Mensch mit eigenen Gefühlen, einer eigenen Agenda. Und wenn das Paar mit mir arbeitet, wirklich zu gucken, okay, wenn die dritte Person da bleibt, ich meine, manchmal ist sie nur quasi als Ex-Affäre wieder immer noch am Arbeitsplatz, also auch das passiert natürlich häufig, aber auch da versuche ich, die jeden in der eigenen Selbstwirksamkeit so zu stärken, dass auch da nicht permanent ein, oh, was macht die dritte Person? Ich denke ständig drüber nach, ist sie toller, besser, schöner, ist er besser im Bett oder was auch immer, sondern dass die Leute wirklich bei sich bleiben, also beim Ich, dann ins Wir gehen und dann tatsächlich gucken, wie geht jetzt die dritte Person damit rein? Wie viel Informationen braucht jetzt beispielsweise die Person, die sich als die betrogene Person sieht oder die eben unfreiwillig, also ich sage auch, niemand ist unfreiwillig in einer offenen Beziehung, weil entweder du bist in dieser Beziehung und weißt, dein Partner gibt die Affäre nicht auf, dann bist du freiwillig in der offenen Beziehung, weil dir dieser Partner wichtig ist und deswegen gehst du den sowieso mit. Also auch da versuche ich, die Verantwortungsthematik zu stärken. Aber auch wenn ich eine Kundin habe im Membership, die dann sagt, oh, ich will aber von dir eigentlich nichts wissen, ich will mit ihr auch nichts zu tun haben. Auch das ist völlig in Ordnung, weil das muss sie nicht. Also auch da muss dann der Partner halt die Verantwortung für sich übernehmen. Ich habe manchmal Menschen, die wollen unbedingt so ein Happy Patchwork Dreier Polyamor Gedöns und eine Person sagt, leckt mich am Arsch, ich will das nicht. Und auch das gilt es zu respektieren. Nicht jeder kann dann seine Bedürfnisse oder seine Wünsche durchdrücken. Und wenn die dritte Person eben erstmal nur als quasi außenstehende Person, weil sie ja nicht mit mir arbeitet, kann ich mit der Person ja nicht so viel machen, weil ich nicht weiß, wie geht sie wirklich, was denkt sie wirklich, was will sie wirklich, das müsste ich sie halt fragen.
Die dritte Person wird ja häufig die Zielscheibe der gesamten Spannung und der gesamten Wut und des gesamten Ärgers.
Und genau, und das versuche ich so rauszunehmen.
Interessant, dass diese Person ja auch differenziert betrachtet werden muss. Mhm.
Ja, voll. Und auch tatsächlich die Person, die sie als Zielscheibe benutzen möchte, es hilft ihr halt nicht. Mhm. Also auch da, wenn ich all meinen Frust und meinen Ärger auf die dritte Person projiziere, kommt die Person selber überhaupt nicht weiter. Deswegen ist da wirklich auch immer, ich hole die zu sich zurück.
Melanie, ich habe auf deiner Internetseite gesehen, da gibt es so einen Beziehungstest. Ich liebe das sehr. Da soll man, steht noch dazu, in 2 Minuten herausfinden, wo meine Beziehung gerade wirklich steht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was sind das für Fragen, die einem gestellt werden? Weil ich glaube, ganz vielen Leuten geht es so, dass sie sich denken, ja, okay, hat meine Beziehung noch eine Chance oder eben nicht? Wir hatten schon darüber gesprochen, auch der Ausgang einer Paartherapie, eines Besuchs bei dir kann halt die Trennung bedeuten, dass es dann vielleicht das Beste ist. Aber vielleicht auch so, was sind wirklich für Fragen, die ich mir auch selber mal stellen darf, wenn ich Zweifel habe?
Fragen wie, erinnerst du dich noch gerne an den Beginn eurer Beziehung? Mhm. Oder hast du die Hoffnung, dass zwischen euch auch alles cool werden könnte? Oder wenn du an die nächsten 10 Jahre denkst, ist es für dich ein positives Bild? Also solche Grundsatzfragen, wo stehe ich denn in der Partnerschaft? Oder auch, seid ihr euch gegenseitig wohlgesonnen? Also hast du das Gefühl, dass dein Partner dein Bestes will? Zumindest in der überwiegenden Zeit. Solche Fragen. Und wenn damit Nein beantwortet wird, dann ist halt schon klar, ach du heilige Scheiße, da geht's jetzt mal ins Eingemachte.
Was sind da dein Handwerkszeug in der Praxis, Erik?
Ich habe dazu ein paar Interventionen, also einige kennen wir ja beispielsweise. Mhm. Mein Papierexperiment ist beispielsweise eine Variante, wo ich versuche herauszufinden, wie ist eure Paardynamik, wie sieht es aus mit eurer Differenzierung? Wie sieht die Selbstdifferenzierung aus? Wie sieht die Fremddifferenzierung aus? Viele Paare vermuten erstmal, das sei so ein Kommunikationsanamnese-Tool. Wie kommunizieren wir miteinander? Ja, das ist mit dabei. Vor allem geht es aber darum, wie gehe ich eigentlich mit deinem Nein um? Wie gehe ich damit um, dass du es nicht so machst wie ich, nicht so machst, wie ich es mir wünsche, nicht so machst, wie ich es erwarte? Das sind für mich die 3 wichtigsten Dinge herauszufinden, wie reagieren die Partner genau in diesen Situationen und wie würden sie vielleicht lieber reagieren? Und damit komme ich schon relativ weit zu Beginn, um herauszufinden, wie würde ich diese Paardynamik, wie würde ich dieses Paar einschätzen? Ich nutze auch solche Tests beispielsweise sehr gerne, weil eben auch die Menschen solche Tests sehr gerne machen, genau wie du, Maria. Mhm. Also, es macht einfach Spaß, solche Fragen zu beantworten. Und am schönsten ist es ja, wenn die Partner solche Fragen als Gesprächseinladung verstehen, um dann darüber zu sprechen. Wie hast du geantwortet? Oh, ich war ja total erstaunt, dass du das gesagt hast. Okay, und warum? Wie geht's dir damit? Warum ist dir das so wichtig? Und schon bin ich in einem interessanten Dialog.
Und auch da darf man differenzieren. Also auf der Webseite ist zum Beispiel dieses für fremde Menschen, die kommen auf die Webseite und können einen kurzen Test machen. Diese Intervention, die der Erik jetzt gerade gesagt hat, ist halt schon cool in der Paarberatung, weil da kann man halt so viel tiefer gehen und hat mehr Zeit einfach mit den Menschen. Und da hat man dann die Möglichkeit, da noch stärker reinzubohren. Ich habe einen Beziehungsrat, also an dem Lebensrad, also wenn ihr das kennt, das Lebensrad wie so eine Uhr mit so 12 verschiedenen Kuchenstücken so, wo man dann ausmalen kann, wie gut sind die einzelnen Lebensbereiche, und das habe ich für Beziehungen, das Beziehungsrad. Und wenn das zwei Menschen ausfüllen, dieses Beziehungsrad, und der eine sagt, hey, wieso hast du beim Sex nur 5? Ich finde Sex bei uns toll oder so. Also das ist, wie der Erik gerade gesagt hat, total cool, wenn sich die Paare dann miteinander hinsetzen und solche Dinge bearbeiten. Das ist mega.
Ich hätte zum Abschluss noch eine private Frage an euch beide. Ob ihr die mir beantwortet oder nicht, das werde ich dann gleich sehen. Ich stelle sie aber einfach mal. Was sind denn eure persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Betrug? Seid ihr betrogen worden? Habt ihr betrogen? Redet ihr da über sowas überhaupt? Wie ist das bei euch?
Also ich darf jetzt mal anfangen, weil ich bin da tatsächlich sehr offen. Also ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich mich selber in meiner Ehe gerade sehr glücklich fremdverliebt habe und mir gedacht habe, so what? Was genau passiert hier? Ich war in einem Paarberatungsinstitut ausgebildet und habe nichts darüber gelernt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, zu googeln. Eine Freundin hat zu mir gesagt, genieß es halt doch einfach. Und ich so, wie genießen? Spinnst du? Das darf ich doch nicht und so. Also über das bin ich dann tatsächlich so tief in dieses Thema eingestiegen. Aber wir haben dann die Beziehung geöffnet. Ist es dazu gekommen, dass mein Mann das aber trotzdem irgendwie heimlich für sich in Anspruch genommen hat, weil er mag halt Harmonie lieber als Ehrlichkeit. So, und deswegen habe ich quasi beide Seiten erlebt, auch den Schmerz der Betrogenen erlebt. Ich hatte eine frühere Beziehung, da wurde ich ausgetauscht. Ich hatte auch schon eine Affäre, wo ich die dritte Person war. Also ich kenne quasi wie alle Positionen in diesem System sozusagen. Aber wir, also mein Mann und ich, wir sind total glücklich miteinander. Wir reden sehr intensiv. Wir haben auch über diese Erfahrungen so viel über uns gelernt, über uns selber, über uns als Paar, und haben unsere Beziehung dadurch halt auch nochmal auf ein ganz neues, also das klingt jetzt wieder so marketingmäßig, aber auf ein neues Level gehoben, wo wir vorher nicht waren. In der Offenheit, in der Ehrlichkeit und auch in der Ehrlichkeit eben zu wissen, dass mein Mann bei Weitem nicht so ehrlich ist wie ich. Weil er das halt nicht mag. Er hasst Konflikte wie die Pest.
Ich finde auch das wieder ganz großartig, wie du das erzählst, Melanie, weil ich finde, das ist so greifbar, und diese Dynamik, dass einer vielleicht mehr erzählen möchte, weil er sich wohler fühlt damit als der andere, finde ich total wichtig. Warum ich keine privaten Fragen beantworte, grundsätzlich nicht, liegt darin, dass ich keine Projektionsfläche bieten möchte für Klienten. Und deswegen kann ich da nur sagen, ich bin seit 24 Jahren nun mit einer Person zusammen und ich habe viel erlebt und mehr Projektionsflächen möchte ich dazu.
Aber ich danke euch beiden sehr für eure Antworten. Vielen, vielen Dank an unseren Paartherapeuten Erik Hegmann.
Maria, ganz lieben Dank, dass du dieses Gespräch so toll geführt hast.
Vielen, vielen Dank.
Danke, Melanie.
Und natürlich bedanken wir uns auch bei unserem Gast dieser Folge, Melanie Mittermeier, Beziehungscoach und Affärenmanagerin. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat uns sehr großen Spaß gemacht.
Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht und es war mir eine Ehre, hier in diesem Podcast sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank an euch.
Und nächste Woche beantworten wir dann endlich die Frage, die wir uns alle stellen. Wie ging es mit den Paaren weiter? Sind noch alle zusammen? Hat die Therapie was gebracht? Und können Sie die Tipps von Erik auch im Alltag umsetzen? Darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 in ARD Sounds. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Die Idee zu diesem Format hatten Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler und Laura Leik. Distribution Nina Wietholz, Julia Herzger und Max Rohloff. Gästinnenmanagement und Organisation Emma Leandra Behrens. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music.
Produzent Olli Kleist, Redaktion Sascha Sommer. Die Paartherapie hört ihr in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, lasst gerne eine gute Bewertung und einen Kommentar da und empfehlt ihn auch gerne weiter.